So, einen wunderschönen guten Morgen meinerseits. Ich freue mich hier zu sein. Wir fahren immer gern nach Pforzheim, Michael und Martina zu besuchen, und sie sind wirklich Freunde geworden in den letzten paar Jahren. Auch hatten wir eine gute Zeit am Freitag und Samstag. Joachim, nochmal vielen Dank für die Einladung. Schön, eure strahlende Gesichter heute Morgen hier von vorne zu sehen. Einige strahlen vielleicht noch nicht. Hoffentlich am Ende der Predigt sieht es noch schöner aus als jetzt. Ich habe meine Frau heute Morgen gesagt, ich freue mich, dass ich eine frohe Botschaft weitergeben darf. Ich bin schon länger unterwegs als Christ in den letzten Jahren als geliebter Sohn, wo ich in dieser Identität lebe, wo ich den Vater immer wieder höre, wo er sagt, ja, du bist mein geliebter Sohn. Wo ich ein Lächeln auf sein Gesicht sehen, Freude in sein Herzen spüren, wenn er sagt, und ich merke, wie viel das in mir freisetzt. Und ja, ich denke, das hat viel Auswirkung, nicht nur in unserem Leben, sondern auch in unserer Umgebung, in unserem Umfeld, wenn wir in dieser Identität leben. Und das ist so, was ich heute Morgen auf dem Herzen habe. Ich möchte über etwas sprechen heute Morgen, was mich in den letzten Monaten mit einer wachsenden Intensität beschäftigt. Und zwar, was soll unsere Haltung sein als Nachfolger Jesu, als geliebte Söhne und Töchter Jesu, angesichts aller dieser Weltereignisse, die wir in den letzten, ich sage ein paar Jahre und auch in den letzten Monaten erlebt haben, schon angefangen mit dieser ganzen Flüchtlingsherausforderung hier in Deutschland, in Europa, dann diese Zunahme an Terrorismus und Gewalt und diese Anschläge in den letzten Monaten, auch dann mit Brexit. Das sind Dinge, die geschehen. Man könnte auch sagen, vielleicht auch hinzufügen, dieser Wahlkampf in den Staaten. Wir waren 2 Wochen in den USA und natürlich haben wir viel über diesen Wahlkampf gesprochen. Und in meinen Lebenszeiten gab es nie einen Wahlkampf so verrückt wie dieses Mal. Und irgendwie kommt es uns vor, als ob diese Welt außer Kontrolle gerät. Und die Frage ist, was soll unsere Einstellung sein? Und was macht das mit unserem Herzen? Was macht das mit deinem Herzen? Was macht das mit meinem Herzen, wenn ich das alles dann erfahre und wahrnehme, was uns dann gesagt wird in den Medien, wenn wir diese Nachricht alles hören? Und ich beobachte unterschiedliche Reaktionen. Zum Beispiel eine Verunsicherung, eine innere Unruhe, eine Unbehaglichkeit, Ängste, Sorgen, Zukunftsängste. Ja, was kommt auf uns zu, wenn das weiter wächst, wenn das weiter zunimmt? Und ich denke, auch in uns ist manchmal so Gefühle der Machtlosigkeit, Hilflosigkeit. Ja, was können wir dann irgendwie machen? Wir sind hilflos, wir sind einfach hilflos, diese Dinge ausgeliefert. Und ich merke auch, da sind einige, sie machen, als ob nichts geschieht, wie ein Schnecken sich versteckt in sein Schneckenhaus und dann ist nur mit seiner eigenen Welt beschäftigt oder ist zu beschäftigt, mich sich selbst über diese Dinge Gedanken zu machen. Oder auch einfach eine Gleichgültigkeit, ja, mir geht das nicht an und es geht mir gut und deswegen ist es unwichtig. Und ich denke, wenn wir das dann anschauen, das ist so eine menschliche Perspektive. Dann gibt es auch Christen, die sagen, ja, das ist einfach eine Bestätigung, das ist Endzeit, alles wird schlimmer und dann irgendwann Jesus kommt und rettet uns aus dieser schlimmen Lage. Und meine Frage, ist das wirklich Gottes Perspektive? Ist das, spricht diese Chaos das letzte Wort über diese Welt? Das ist eine Realität. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht stimmt, aber da ist das letzte Realität. Und heute Morgen, was mich beschäftigt, ist, wie sieht Gott das alles? Was ist sein Perspektiv, wenn er diese Chaos anschaut? Jetzt sagen wir mal menschlich gesehen. Natürlich gibt es viele Gutes, aber wenn wir alle diese sozusagen negative Dinge sehen. Und in den letzten Monaten hat den Psalm 2 mich beschäftigt, wo Gott zu meinem Herzen gesprochen hat, das ist jetzt mein Perspektiv in dieser Situation. So heute Morgen, wir wollen gemeinsam Psalm 2 anschauen. Und ich möchte diesen Psalm vorstellen als ein Theaterstück mit 5 Szenen. Szene 1 ist die Erde, was auf die Erde geschieht. Szene 2, der Himmel, Gottes Perspektive. Szene 3 ist Himmel auf Erde, Gottes Plan, Himmel auf Erde zu bringen, Teil 1. Dann Himmel auf Erde zu bringen, Teil 2. Und der letzte Szene, Reaktion der Erde auf Gottes Plan, Himmel auf Erde zu bringen. So steigen wir ein mit der ersten Szene, Psalm 2, 1 bis 3. Ich lese das hier vor. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Warum schmieden sie Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er eingesetzt hat. Komm, wir wollen uns befreien, sagen sie. Wir schütteln seine Herrschaft ab. Eine andere Übersetzung heißt, befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit von Gott zerbrechen. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest, aber ich lese das und denke ich, ja, das beschreibt schon, wie was auf die Erde geschieht zurzeit. Menschen sind im Aufruhr, Menschen machen Pläne, aber irgendwie, du weißt schon, wenn ich dann manchmal diese Wahlkampf höre, was die dann so versprechen, man weiß, ja, das ist schon zum Scheitern verurteilt, das wird wahrscheinlich nicht geschehen. Und man spürt auch dieser Anti-Gott-Geist ganz stark. Anti-Gott, Anti-Jesus, auch gegen Christen, gegen Gottes Wort, gegen 10 Gebote, alles, was uns so, sag mal, als wertvoll sind als Christen. Und dann auch nochmal die Einstellung für den Menschen, ja, das bringt Verunsicherungen, Ängste und so weiter. Und das ist eine Realität. Die Frage ist, ist das Gottes wahre Realität, spricht das das letzte Wort? Die Frage ist dann, was ist das Antwort? Und was ich glaube, wir haben es nötig, die Wahrheit in dieser Situation zu erkennen. Das heißt, die Wahrheit macht uns frei. Was ist die Wahrheit? Ich habe eine neue Bibelübersetzung und in dem Lied, wo es heißt, Vers, wo es heißt, Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zu dieses Wort Wahrheit steht in dem Fußnotiz, Wahrheit ist die wahre Realität. Wahrheit ist nicht nur Erkenntnis in unserem Kopf oder so, sondern Gottes Wahrheit ist seine wahre Realität, seine wahre Wirklichkeit. Und die Frage ist, für mich ist diese wahre Realität der Lebensraum, wo Gott wohnt. Es ist das Reich des Himmels. Es ist dieser Lebensraum, der Bereich, wo Gott wohnt, wo er herrscht, wo er reagiert. Und diese Realität können wir nicht mit unseren 5 Sinnen wahrnehmen. Auch mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen, mit unserem Verstand. Und ich glaube hier, dass unser Glaube eine wichtige Rolle spielt, um diese wahre Realität Gottes wahrzunehmen. In Hebräer 11,1 steht, was ist denn der Glaube? Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Mittel, um die Wirklichkeit unsichtbarer Dinge wahrzunehmen. Das heißt, wenn wir kein Glaube haben, haben wir keinen Zugang zu dieser wahren Realität Gottes. Es steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das heißt, ohne Glaube können wir Gott nicht wahrnehmen, können wir nicht sehen, haben wir keinen Zugang zu dieser Realität, obwohl es existiert. Denk an einem Mikroskop. Diese Dinge, die wir mit den natürlichen Augen nicht wahrnehmen, nicht sehen können. Das Mikroskop ist ein Mittel, um das wahrzunehmen. Es existiert, aber ohne Mikroskop sehen wir es nicht. Und genauso ist der Glaube. Das ist eine Realität. Vielleicht siehst du das nicht, aber es existiert. Und wir brauchen Glauben. Wer gibt uns Zugang zu Gottes Realität? Und ich glaube, das ist, was wir unbedingt brauchen als Nachfolger Jesu angesichts alles, was so chaotisch aussieht. Was ist Gottes wahre Realität? Was hat er vor in diesem Chaos? Und ich glaube, wir sehen diese Realität mit dem Augen des Herzens. Es gibt mehrere Geschichten in der Bibel, aber eins denke ich in diesem Kontext in 2. Könige 6. Das ist der Kontext von der Situation ist von dieser Geschichte. Die syrische Armee kämpft gegen den Israeliten. Und Gott offenbart immer wieder Elisa, wo der syrische Armee ist. Und dann hat dann natürlich die Israeliten immer einen Vorteil und sie besiegen dann die Armee von der syrischen Armee. Und die erfahren das und die wollen dann Elisa umbringen. Und sie kommen dann eines Tages gegen ihn und eines Tages dann der Diener von Elisa steht auf und er sieht diese Stadt, wo sie waren, umgeben von einer Heer von Soldaten und Pferden und Streitwagen. Und dann sagt er, Elisa, ach mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun? Und ich denke, das ist vielleicht unsere Reaktion. Wir sehen das Chaos, alles sieht schlimm aus. Was sollen wir bloß tun? Wie sollen wir darauf reagieren? Und dann heißt es, Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben. Was meinst du? Er hat nur das Natürliche gesehen. Was heißt keine Angst haben? Dann heißt er, denn zahlreicher sind die, die auf unserer Seite sind, als die, die gegen uns sind. Das heißt, Elisa hat etwas gesehen, was sein Diener nicht gesehen hat. Und dann heißt es, und Elisa betete, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem der Stadt stand, von fernen Streitwagen aus Feuer beschützt würde. Als dann die Syrer vorrückten, betete Elisa, Herr, lass sie alle blind werden. Und der Herr erhörte Elisa Gebet und das ganze syrische Heer konnte nichts mehr sehen. Geschwister, ich glaube, genauso brauchen wir, und das ist mein Gebet heute Morgen, dass der Herr die Augen unseres Herzens öffnet, für unsere menschlichen Augen unsichtbar ist, aber es ist eine Realität. Okay, das habe ich gesagt als Einstieg jetzt zum Szene 2. wo es steht in Vers 4, der im Himmel thront, oder eine andere Übersetzung wohnt, lacht. Der Herr spottet über sie. Hier ist ein Szenewechsel vom Erde auf Himmel. Geschwister, Gott ist nicht gestresst über das, was auf die Erde geschieht. Es ist nicht, als ob Gott sagt, oh Mensch, was für ein Chaos. Das habe ich nie erwartet. Was sollen wir dann tun? Und dass der Vater, Sohn und Heiligen Geist überlegen sich, boah, wir sind so von hoffnungslos, wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Leute, wir müssen aufpassen, dass was wir in unserem Herzen nicht auf Gott projizieren und denken, dass er das sieht, wie wir das sehen. Okay, es heißt, er lacht, er spottet über sie. Natürlich, er liebt uns Menschen, aber hier geht es darum, Gott lacht über diese Bemühungen des Teufels, gottlose Menschen. Gott ist nicht gestresst, er ist ruhig darüber. Ich glaube, manchmal wir als Christen haben ein Problem. Unser Teufelbild ist zu groß und unser Gottesbild ist zu klein. Was hier auf Erde geschieht, ist nicht ein Kampf zwischen Gott und dem Teufel. Es ist ein Kampf zwischen Gottes Volk und dem Teufel, Menschen und dem Teufel. Manchmal wir denken, es ist Gott gegen Teufel ist wie wenn zwei Mannschaften in der ersten Bundesliga gegeneinander spielen. Das ist es nicht. Es ist eher, wenn die Nationalmannschaft gegen eine E-Jugendmannschaft in ein kleines Dorf spielt. Der Teufel ist nur ein geschaffenes Wesen. Und es gibt sogar eine Stelle in Jesaja 14, wo es spricht von Luzifer, der Morgenstern, wie er gefallen ist. Und dann heißt es, wer dich sieht, traut sein Auge nicht. Er starrt dich an und denkt, ist das der Mann, von dem die ganze Welt zitterte? Der Mann, der viele Königreiche im Angst und Schrecken versetzte? Leute, der Feind wirkt nur mit Lügen. Was wir glauben, geben wir Macht über unserem Leben. Wenn du glaubst, dass der Feind stark ist in deinem Leben, öffnest du Türen, damit er stark in deinem Leben ist. Er kann nur in deinem Leben zu dem Maß wirken, was du glaubst. Und deswegen ist der Glaube, Gottes wahre Realität zu sehen, so wichtig. Okay, jetzt kommen wir zum Szene 3. Gottes Plan, Himmel auf Erde zu bringen, Teil 1. Ab Vers 5. Dann stellte er sie voller Zorn zur Rede und versetzte sie in Angst und Schrecken. Er spricht, das heißt, Gott spricht, ich habe meinen König, das heißt Hinweis auf Jesus Christus, auf meinen heiligen Berg eingesetzt. Ich habe meinen König die Herrschaft übertragen. Und dieser König verkündet, okay, jetzt Jesus spricht, ich gebe bekannt, was Gott beschlossen hat. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann Vers 8. Gott spricht nochmal zu ihm, fördere von mir die ganze Erde und ich gebe sie dir zum Besitz. Alle Völker gehören dir. Zerschlage sie mit eisernem Herrschenstab, zerbrich sie wie ein Tongeschirr. Gottes Antwort auf diese, auf diesem Chaos ist sein Sohn Jesus Christus. Und ich möchte jetzt, bevor ich weiter sagen, wie Gott berufen hat, Jesus berufen hat als Antwort auf diese Chaos, vielleicht ein Bild geben, damit wir etwas verstehen, was Gottes ursprüngliche Plan ist, oder Plan war, als er uns Menschen geschaffen hat. Und zwar, Gott hat Adam und Eva geschaffen nach seinem Ebenbild, ihm ähnlich. Steht sogar in Psalm 8, dass Gott Menschen gemacht hat, nur ein weniger geringer gemacht als, und dann steht es Elohim. Das ist das gleiche Wort, wo am Anfang in 1. Mose 1 heißt es, und Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Das ist das Elohim. Man kann eigentlich dieses Wort mit Engel oder mit Gott übersetzen. Aber ich glaube in diesem Kontext, dass es wirklich Gott ist. Das heißt, Gott hat uns als Menschen wunderbar gemacht nach seinem Ebenbild, als seine geliebte Adam und Eva, als seine geliebte Sohn und Tochter. Und dann heißt es, und er hat ihnen dann einen Auftrag gegeben. Er hat Adam und Eva gesegnet und gesagt, sei fruchtbar, vermehrt euch und erfüllt die Erde, nimmt die Erde in Besitz und herrscht über die Erde. Das heißt, Gottes ursprüngliche Plan war, durch seinen Sohn und Tochter, durch seine geliebte Söhne und Töchter, er hat ihnen eigentlich die Verantwortung für die Gestaltung, für die Fürsorge und die Verwaltung der Erde anvertraut. Das war Gottes ursprüngliche Plan. Und ich glaube, das ist die Herrlichkeit, die wir verloren haben, als die Menschen gesündigt haben. Das ist Gottes ursprünglicher Plan. Und ich persönlich glaube, dass Jesus Christus gekommen ist, alles wiederherzustellen und zurück zu Gottes ursprünglichen Plan zu bringen, was wir durch die Sünde verloren haben. So Gottes Plan jetzt fängt an mit Jesus Christus. Das heißt, Jesus Christus war der erste Mensch, der diesen Auftrag erfüllt hat, die wir durch die Sünde verloren hat. Und es hat angefangen, als der Vater zu Jesus gesagt hat, du bist mein Sohn. Und wir wissen diese Stelle bei der Taufe, wo der Vater zu Jesus gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Gottes Plan, als er Jesus auf die Erde gesandt hat, nochmal dieser ursprüngliche Auftrag zu erfüllen, um sein Reich, um das Himmel auf Erde zu bringen, er hat Identität in seinem Sohn hineingesprochen. Du bist mein geliebter Sohn. Und dann hat er gesagt, und ich habe dich zum König eingesetzt. Mit diesen zwei Sätzen hat der Vater Identität in seinem Sohn hineingesprochen. Wo Jesus dann aus dieser Identität als geliebter Sohn, als König, das Reich des Himmels auf Erde gebracht hat. Ich nehme jetzt nicht die Zeit dafür, aber wir wissen, wie Jesus umhergegangen ist. Er hat Gutes getan, er hat Menschen geheilt, er hat Menschen befreit, die unter die Macht des Feindes waren. Und hat alles, wir wissen alles, was Jesus getan hat. Das heißt, das war Teil 1 von Gottes Plan, um Himmel auf Erde zu bringen in diesem Chaos. Aber jetzt, wir fragen, ja, das ist geschehen, aber warum ist es immer so viel auf die Erde, was es nicht sein soll? Weil Gottes Plan Teil 2 noch nicht in Erfüllung geht. Das erste ging um Jesus Christus. Leute, jetzt geht es um uns. Es heißt, dass Jesus mal gesagt hat, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und ich glaube, Teil 2 von Gottes Plan ist den Auftrag, was Jesus angefangen hat, ist, dass wir jetzt als seine geliebte Söhne und Töchter fortsetzen. Jesus ist das Haupt und wir sind der Leib. Und sein Plan geht nicht in Erfüllung nur durch das, was durch das Haupt geschehen ist, sondern was durch den Leib geschieht. Und ich glaube, das ist jetzt meine Interpretation, meine Perspektive, aber ich glaube, ein Hauptgrund, warum alles so chaotisch auf die Erde ist, ist, weil dieser Teil, Gottesplan Teil 2 noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Wir als Leib Jesu leben noch nicht als Leib Jesu. Leute, wenn das Böse in Deutschland, das Deutschland überwindet oder besiegt, es ist nicht, weil das Böse so stark ist, sondern weil der Leib Jesu so schwach ist. In Jesaja 9, es heißt, uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn gegeben, und die Herrschaft ruht auf seinem Schulter. Das heißt, Jesus kam, um zu herrschen auf dieser Erde. Aber dann kommt es, und sein Name heißt Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. In dem hebräischen Welt, in der hebräischen Sprache, Namen beschreiben die Art eines Menschen. Das heißt, was hier ist, diese vier Namen beschreiben die Herrschaftsart von Jesus Christus. Jesus kommt zu herrschen nicht mit Druck von oben, sondern als wunderbarer Ratgeber. Wer hätte gern einen Herrscher als wunderbarer Ratgeber? Als starker Gott, als ewiger Vater, als Friedefürst. Er hat eine ganz andere Herrschaftsart als weltliche Herrscher. Aber dann kommt es, und von der Mehrung dieser Herrschaft gibt es kein Ende. Ja, was bedeutet das? Wir sind die Fortsetzung von dieser Art von Herrschaft. Hier auf Erde. Das heißt, wir sind hier fortzusetzen, was Jesus angefangen hat. Und ich glaube, jeder von uns, es fängt an, Leute, wenn wir unsere wahre Identität erfahren. Ich merke, je mehr ich in meine gottgegebene Identität lebe, umso mehr bin ich in der Lage, den Auftrag zu erfüllen, den Gott mir gegeben hat. Weil ich glaube, oft versuchen wir, Gottes Auftrag zu erfüllen mit einer falschen Identität, mit unserer alten, mit einer falschen Selbstbild. Und ich glaube, genau wie Jesus das brauchte, dass der Vater zu ihm gesprochen hat und Identität in seinem Leben gesprochen hat, genauso notwendig hast du und ich, wir brauchen das von ihm auch zu hören. Dein Herz hat das so hören, auch heute Morgen zu hören, du bist meine geliebte Tochter. Ich habe Freude an dich. Du bist mein geliebten Sohn. Ich habe Wohlgefallen an dich. Ich habe dich gezeugt. Du bist göttlich veranlagt. Du hast mein übernatürliches Wesen in dir. Du hast in dir das gleiche Leben wie Jesus Christus. Ich liebe dich mit der gleichen Intensität, wie ich Jesus Christus, meinen Sohn, liebe. Sieh, wir haben das vielleicht hier oben. Aber wenn wir übernatürliche Offenbarung haben, boah, das ist etwas ganz anderes. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Heilige Geist uns Offenbarung gibt. Wer bin ich eigentlich? See, ich habe oft persönlich jahrelang gedacht als Christus, ich bin im Minus. Gott, hilf mir, ins Plus zu kommen. Und eines Tages hat der Vater mir gesagt, dieses Gebet erhöre ich nicht. Aber Gott, ich dachte, das ist es. Und er hat gesagt, du bist schon im Plus. Bete, dass der Heilige Geist dir hilft, dein wahres Wesen entsprechend zu leben. Leute, ich sage, das hat mein Leben geändert. Dein wahres Wesen ist, du bist ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter des Vaters. Du bist, und wir sagen das so, ich sage es oberflächlich, ja, ich bin ein Königssohn, ich bin ein Königstöchter. Du bist wirklich ein König. Und das bedeutet, dass Jesus gekommen ist, er hat dich erlöst, um Königin und Priester zu sein. Und das bedeutet, mitherrschen, zu herrschen, genau wie er, mit ihm. Natürlich ist diese eine andere Art von Herrschaft als in der Welt. Aber ich glaube, diese Identität als geliebter Sohn, als geliebte Tochter, als ein König mitzuherrschen, zu bestimmen, was in meiner Welt geschieht. Leute, sind wir ein Thermometer oder ein Thermostat? Ein Thermometer widerspiegelt, was das Außentemperatur ist. Die Welt hat Angst, ich habe Angst. Die Welt ist hoffnungslos, ich bin hoffnungslos. Ein Thermometer misst nur die Außentemperatur. Und leider sind wir oft so als Christen. Aber Gott hat uns berufen, ein Thermostat zu sein. Die Temperatur zu bestimmen. Und ich glaube, wenn wir in dieser Identität, wow, ich bin ein geliebter Sohn, von dem der Himmel und Erde gemacht hat. Er liebt mich. Ich bin hier nicht als Schwanz, sondern als Kopf. Und irgendwie ich merke, ich gehe in den Tag ganz anders. Schau in dem Spiegel, du bist ein Geschöpf Gottes. Der Himmel und Erde gemacht hat, lebt in dir. Ha. Das sehe ich nicht nur mit diesen Augen, das sehe ich mit den Augen des Glaubens. Und ich glaube dann, aus dieser Identität, Gott gibt uns eine Aufgabe, auch dieser ursprüngliche Auftrag, Schöpfungsauftrag unserer Welt. Und jeder hat so seine Welt, als Familie, wo er arbeitet, Nachbarschaft und so weiter. Ein Auftrag, Himmel auf Erde zu bringen. Und ich sage uns heute Morgen, das Potenzial, Himmel auf deine Erde zu bringen, lebt in dir. Das ist eine Realität. Vielleicht nimmst du es nicht wahr, aber es ist eine Realität. Für mich ist das eine Frohbotschaft. Herr, öffne die Augen unseres Herzens. In Johannes 1,4, es heißt, in Christus war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Wenn bei der Predigt man will einen Titel geben, der Titel heißt Licht und Leben. Gottes Antwort auf Finsternis in der Welt. Das Leben Jesu war das Licht der Menschen. Ich denke, die meisten von uns haben kein Problem. Ja, das glaube ich. Das gleiche Leben lebt jetzt in dir, weil Jesus Christus in dir ist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist die Hoffnung der Herrlichkeit in deinem Leben? Christus in mir. Ich bin mit Jesus gestorben, ich bin mit Jesus auferstanden. Das gleiche Leben, der gleiche Motor, der im Leben von Jesus war, als er auf die Erde war, dieser gleiche Motor ist jetzt in mir durch die Wiedergeburt. Yes! Ich will das wahrnehmen. Ich will diesen Motor aktivieren. Wenn ich irgendwo morgen hingehe, ich gehe nicht als Schwanz, sondern der Motor, der in mir ist, ist stärker, der in der Welt ist. Es gibt eine Stelle, es fällt mir wirklich schwer zu glauben, aber das ist, was die Bibel sagt. Wie er ist, so sind wir im Himmel. Wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Wow. Glaubst du das? Wie Jesus ist, so bist du auf deiner Arbeitsstelle morgen. Wir sind Träger der Gegenwart Gottes. Sein Leben ist in uns. Leute, könnt ihr vorstellen, natürlich, ich weiß, wenn die diese Weltereignisse anschauen, ja, was kann ich dann tun? Aber stellt euch vor, jeder Nachfolger Jesu würde in dieser Realität leben, was ich heute Morgen davon erzähle. Ich sage euch, das würde einen Unterschied bringen in den Städten, in den Ländern, wo wir leben. Und Gott hat schon einige Jahre Stadttransformation auf dem Herzen gelegt, für Ginny und für mich. Wir wollen unsere Weltstadt ändern. Und ich weiß, ich kann das nicht allein, aber ich merke, je mehr ich in dieser Identität lebe, könnte einiges erzählen, was so in den letzten Jahren geschehen ist. Jetzt machen wir vieles mit Flüchtlingen und ich merke, wie wir einfach das Leben von Menschen prägen. Und Leute, es ist nicht, indem ich mich oder wir uns so anstrengen. Ich merke, wenn ich in dieser Identität lebe, Dinge geschehen einfach. Du strahlst etwas aus, Positives aus, was einfach eine Folge ist, in dieser Identität zu leben. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass das Joch sanft ist, dass das Joch Jesus sanft ist. Es ist nicht schwer. Wenn wir in dieser Identität, in Intimität mit Jesus leben, wer wir wirklich sind, Christus in mir, ich in Christus, werden wir Frucht bringen. Werden wir ein Thermostat werden. Und vielleicht fühlst du dich jetzt ganz klein, ja, was kann ich tun? Und ich weiß etwas, was mir dann geholfen hat, wo Gott zu mir gesprochen hat, gesagt, Dell, ich will dich gebrauchen, um diese Stadt Idar-Oberstein positiv zu beeinflussen. Und ich sagte, Herr, wer bin ich, um das zu tun? Gott sagte, gib mir deine 5 Brote und 2 Fische. Wenn du mir deine 5 Brote und 2 Fische schenkst, dann, und ich sie segne, und wenn Gott deine 5 Brote und 2 Fische segnet oder meine, er bringt das Kleine, was wir haben, in Verbindung mit seinen himmlischen Ressourcen, die auch in uns sind. Und dann kann vieles geschehen. Paulus hat gesagt, Gott ist in der Lage, weit über das hinaus zu tun, was wir je bitten oder vorstellen. Und oft zitieren wir diesen Vers, und wir sagen, ja, Gott ist in der Lage, viel mehr zu tun, als ich je bitten oder vorstellen könnte. Aber das ist nicht, wo dieser Vers aufhört. Und dann kommt es, gemäß der Kraft, die in mir wirkt. Wie will Gott weit über das hinaus tun, mehr als was du je bitten oder vorstellen könntest ohne dich? Mm-mm. Gemäß der Kraft, die in mir wirkt. Und ich glaube, wir brauchen Offenbarung. Und da möchte ich jetzt zum Schluss kommen. Paulus hat für die Epheser gebetet. In Epheser 1. Ich finde es gut, wenn wir biblische Gebete zu unseren eigenen Gebeten machen. Dann wissen wir, wir beten nach dem Willen Gottes. Weil Gott sagt, er hört die Gebete, die im Einklang mit seinem Willen sind. Wenn du das Wort Gottes betest, kannst du 100% sicher, dass du der Wille Gottes betest. Und hier in Epheser 1, ab Vers 17, Paulus betet zuerst für die Epheser. Hier hat gesagt, ich bete für euch, dass Gott euch den Geist der Offenbarung und Weisheit gibt, ihn zu erkennen. Leute, wir brauchen eine Offenbarung, Gott zu sehen, wie er wirklich ist. Weil oft haben wir so unsere eigene Gottesbilder. Aber wenn das nicht im Einklang ist mit Gottes wahres Bild, ist es ein Götzendienst. Es ist ein falsches Bild. Und dann heißt es weiter und bete, dass Gott euer Herzen erleuchtet, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir brauchen, dass unsere Augen erleuchtet werden. Und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Nochmal, was ist dieser Reichtum in uns? Der Auferstandene. Dieses Zoe-Leben Gottes. Und drittens, was die überwältigende Größe seiner Kraft an uns ist. Sieh, die meisten von uns sitzen hier und denken, oh, ich bin nichts, wer bin ich, sehe schlecht aus und alle diese negative Selbstbilder. Leute, wir brauchen eine Offenbarung hier von der überwältigenden Größe Gottes Kraft an uns. Und dann kommen wir zum letzten Szene. Ich nehme jetzt nicht Zeit, nur das nur vorlesen. Darum, ihr Herrscher, jetzt habt ihr meinen Plan gesehen. Teil 1, Teil 2. Damit, ihr Herrscher, nehmt Vernunft an. Lasst euch warnen, ihr Mächtige der Welt. Unterwirft euch dem Herrn und erkennt seine Herrschaft an. Leute, das ist erst eine Reaktion, nachdem Gott seinen Plan erfüllt hat. Es ist Zeit, dass wir als Leib Jesu aufstehen. Jubelt ihm zu, auch wenn ihr zittert. Er weiß seinem Sohn die Ehre, die ihm zusteht. Sonst trifft euch sein Zorn und ihr seid verloren. Denn schnell wird er zornig. Auch wenn ihr ihm vertraut, werdet ihr sicher und geborgen sein. Leute, ich glaube, die Antwort auf dieses Chaos fängt an, wenn jeder fängt an, sagt, in meine Welt. Ich fange in meine Welt an, wo ich Einfluss habe. Ich bringe Himmel auf Erde in meinen Einflussbereich. Und wir beten dann wie Jabez, segne mich und erweitere mein Einflusssphäre. Heute Morgen in diesem Raum steckt unheimliches Potenzial, diese Stadt Pforzheim, deine Welt zu verändern. Und ich möchte euch bitten, jetzt aufzustehen. Und ich, Ich bete hier heute Morgen für Offenbarung. Da fängt es an. Zuerst, der Heilige Geist kommt, um uns Offenbarung zu geben, wer wir sind, dass wir wirklich in der Lage sind, den Auftrag, den Gott mit uns hat, das zu erfüllen. Das Potenzial ist da, aber dann der Geist Gottes ist da, um uns zu helfen, dass wirklich, dass es sichtbar wird. Und Vater, ich spüre heute Morgen deine Gegenwart. Du bist hier. Du bist gern hier. Du bist mit Freude hier in uns, unter uns. Auch Heiliger Geist, wir öffnen dir jetzt unserem Herzen. Gott, ich glaube, was Jesus bei seiner Taufe erlebt hat, wo es heißt, der Himmel hat sich geöffnet, der Geist des Herrn kam auf ihn. Und er hörte diese Stimme von Vater, wo du mit Freude über ihn gesprochen hast, Jesus, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Jesus, durch dein Erlösungswerk, durch das Wirken deines Geistes hast du in der Lage versetzt, genau das Gleiche zu erleben wie Jesus Christus. Und Gott, heute Morgen, ich rufe aus über uns einen offenen Himmel. Und nicht nur hier heute Morgen, auch morgen, wenn wir auf die Arbeit gehen, wo wir in der Schule gehen, wo wir Kontakt haben mit unseren Nachbarn, über uns ist ein offener Himmel. Der Geist des Herrn ist auf uns. Und Vater, es ist mein Gebet. Ich weiß es, wie mein Leben so geändert hat, aus meinem Herzen gehört hat zum ersten Mal und wo ich lerne, immer wieder mein Herz auf deine Wellenlänge einzustellen, wo wir jeder neu hört, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Ich liebe dich mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Freude, mit der gleichen Begeisterung, wie ich meinen Sohn Jesus Christus liebe. Und Gott, ich setze frei heute Morgen. Steh auf. Vater, ich bete, dass wir als dein Leib, auch hier in Pforzheim, dass wir aufstehen. Komm, Geist Gottes. Gott, wir rufen aus, wir sind nicht der Schwanz. Wir sind der Kopf. Du hast uns berufen zu herrschen, nicht wie die Welt herrscht, sondern mit dieser Liebesherrschaft. Gott, ich glaube dir, morgen, wir gehen als Thermostat, um die Temperatur um uns herum zu verändern. Die Wärme deiner Liebe zu bringen, die Wärme deiner Güte. Rahmen zu schaffen, damit Menschen dich erfahren. Und Gott, ich danke dir, wir müssen uns nicht anstrengen. Dein Joch ist sanft. Deine Last ist leicht. Und so Jesus im Joch mit dir, intim mit dir, du in mir, ich in dir, du in uns, wir in dir. Wir bleiben in dir, du in uns, wir werden Frucht bringen. Und Gott, das rufe ich aus, dass Frucht entsteht durch das Leben von diesen Menschen, die hier sind heute Morgen. Wir tragen das Licht und das Leben Jesu in uns, sichtbar in uns, ist Licht, ist Antwort für die Finsternis in unserer Welt. Und Gott, wir glauben, viele Menschen, die im Finsternis sind, sie werden zum Licht kommen, weil sie das Licht in uns sehen. Jesus, du bist das Licht der Welt, aber wir sind auch das Licht der Welt mit der gleichen Lichtqualität wie Jesus Christus. Amen.